ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Mit Merit Rege, hallo. Tag 4 nach dem CSD-Anschlag. In den letzten Tagen haben wir viel Mitgefühl gesehen. Es wurde diskutiert, ob das Strafrecht verschärft werden sollte. Und heute ist dann vermehrt das Wort Aufarbeitung aufgetaucht. Beim Berliner Innenausschuss gab es heute eine Sondersitzung. Und die Abgeordneten aller Fraktionen hatten viele Fragen. Vor allem, warum kam der Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft frei? Und wie wurde er danach überwacht? RBB 24 Landespolitik-Reporterin Kirsten Buchmann fasst die Diskussion für uns zusammen.
Der Tatverdächtige wurde laut Polizeipräsidentin Barbara Slowik-Meisel im Mai als Hochrisikofall eingestuft. Er sei eng in den Blick genommen worden. Abdul B. wurde von der Polizei zeitweise in 2 Schichten observiert sowie mit einer Kamera überwacht. Sein Telefon sei abgehört worden, sagt die Polizeipräsidentin.
Ich darf Ihnen hier nicht konkret sagen, was wir jetzt da alles gesehen und nicht gesehen haben. Ich kann es nur pauschal im Grunde sagen, wir haben auf jeden Fall nichts, aber auch gar nichts gefunden, was uns zu einer Prognose gebracht hätte, dass wir entweder die Voraussetzung für eine Fußfessel oder gar für eine Präventivhaft gehabt hätten.
Es sei kein Verdacht einer terroristischen Straftat erkennbar gewesen. Eine zunehmende Radikalisierung war laut Innensenatorin Iris Spranger bei Abdul B. seit 2021 festzustellen.
Klar ist aber, dass der Tatverdächtige der salafistischen Szene Berlins zuzuordnen ist.
In den letzten 2 Jahren habe es in der salafistischen Szene Hinweise gegeben, dass vermehrt Ausreisen diskutiert und geplant würden. Abdul B. hatte versucht, auszureisen und sich dem IS anzuschließen. Im Libanon kam er 3 Monate in Untersuchungshaft. In Berlin verbrachte er nach seiner Rückkehr 6 weitere Monate in U-Haft. Daraus entließ das Gericht ihn. Justizstaatssekretär Dirk Feuerberg zitiert mehrere Gründe, die im Urteil niedergelegt seien, unter anderem:
Es wurde hingewiesen auf eine sehr starke familiäre Einbindung, die noch vorläge. Es wurde, und das spielt in der Praxis in der Tat normalerweise eine ganz erhebliche Rolle, darauf hingewiesen, dass der jetzt Getötete erstmalig Haft erfahren hatte. Und das ist ein Kriterium, das bei den Gerichten schon eine erhebliche Rolle spielt, zu fragen, können wir davon ausgehen, dass dadurch eine Änderung in seiner Haltung eingetreten ist.
Abdul B. habe nach dem Jugendstrafrecht am 12. Mai eine sogenannte Vorbewährung mit Auflagen erhalten, eine Gelegenheit, sich zu ändern. Nach spätestens 6 Monaten sollte entschieden werden, seine Strafe von 22 Monaten zur Bewährung auszusetzen oder nicht. Nicht alle Fragen lassen sich laut Innensenatorin Iris Spranger momentan öffentlich beantworten. Sie verweist darauf, dass derzeit der Generalbundesanwalt ermittele. Im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses bleibt daher etwa offen, ob es mögliche Hintermänner des Tatverdächtigen gegeben habe. Die Grünen-Abgeordnete Antje Kapek will daher wissen:
Wie geht es jetzt weiter mit unseren offenen Fragen?
Die Grünen fordern einen Untersuchungsausschuss, sollte es bei den Unklarheiten bleiben. In Betracht kommt er für diesen Fall erst in der kommenden Legislaturperiode nach der Abgeordnetenhauswahl am 20. September.
Informationen von Kirsten Buchmann aus der RBB 24 Landespolitikredaktion. Die Bahnstrecke des RE3 ist eine von Deutschlands längsten Regionalbahnverbindungen. Von Stralsund an der Ostsee fahren die Züge durch Brandenburg und Berlin bis nach Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Aber gerade in den letzten Wochen gab es immer wieder Verspätungen und Ausfälle. RBB24-Reporter Philipp Bahnsdorf wollte wissen, was da los ist und ja auch wie es mit den Fahrgastrechten aussieht. So viel vorweg, gar nicht mal so gut.
Jeder dritte Zug kommt zu spät. Und mehr als 5% fallen ganz aus. Das sind die ernüchternden Zahlen zum RE3 im Juni dieses Jahres. Dabei sah es im Mai noch besser aus. Was hat sich also geändert?
Hauptgrund für die Ausfallquote ist die seit 14. Juni laufende Stadtbahnsperrung in Berlin. Von den daraus resultierenden Staus ist dann auch der RE3 betroffen. Allerdings wirkten sich auch bereits vor dieser Zeit zahlreiche umfangreiche Baumaßnahmen auf den RE3 aus. Dazu zählt beispielsweise die Korridorsanierung Hamburg-Berlin, vor allem aber auch die Sperrung zwischen Bernau und Gesundbrunnen vom 26. Mai bis 12. Juni.
Teilt die Deutsche Bahn schriftlich mit. RE3-Züge müssten außerdem immer wieder anhalten, um verspätete Fernzüge überholen zu lassen und kommen dann am Ende selber zu spät. Immerhin, es gibt ja Entschädigung. Wenn jemand zum Beispiel mit dem Deutschland-Ticket unterwegs ist, bekommt er 1,50 Euro für eine Stunde Verspätung. Obwohl, so ganz stimmt das nicht. erklärt Thomas Schirmer vom Fahrgastverband Pro Bahn.
Man hat einen Verspätungsanspruch, ja, aber bei den Fahrgastrechten ist geregelt, dass bei stark subventionierten Tickets dann eben erst ab einer Summe von 4 Euro erst die Erstattung vorgenommen wird.
Mit dem Deutschland-Ticket muss der Zug also mindestens dreimal eine Stunde zu spät kommen, damit Anspruch auf Entschädigung besteht. Und die muss man dann auch erstmal beantragen. Trotz allem fahren nach wie vor viele Menschen RE3. Die Züge sind regelmäßig voll besetzt, zum Beispiel mit Pendlern. Wegen der starken Nachfrage will die Bahn nicht nur die bestehenden Probleme beheben, sagt Patrick Schardin vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg.
Es wird sich die Situation verbessern im nächsten Jahr dadurch, dass wir den Stundentakt umsteigefrei Richtung Stralsund kriegen. Und das führt dazu, dass sich die Fahrgäste besser auf alle Züge verteilen. Und des Weiteren wird sich die Situation verbessern, wenn dann die neuen Züge kommen, die auch eine höhere Sitzplatzkapazität bieten und auch mehr Fahrradstellplätze bieten.
Mehr Fahrradplätze könnten tatsächlich sogar Verspätungen vorbeugen. Denn aktuell wollen auch so viele Radtouristen RE3 fahren, dass es beim Ein- und Aussteigen manchmal länger dauert als geplant.
Verspätungen und Ausfälle beim RE3, der Bericht von rbb24-Reporter Philipp Bahnsdorf. Und wir bleiben noch kurz bei Verkehrsthemen. Auf den Tag, genau vor 2 Jahren, ist die neue Oderbrücke feierlich eröffnet worden am Grenzübergang zwischen Küstrin-Kietz und der polnischen Stadt Kostrzyn. Seitdem können die Züge dort wieder über die Oder rollen. Auch schwere Lastwagen sollen in Küstrin bald wieder auch über die Oder können. Dafür möchten die polnischen Nachbarn eine neue Brücke nördlich der bestehenden bauen und auch eine neue Umgehungsstraße rund um Kostrzyn. rbb24-Reporter Philipp Gerstner hat nachgefragt, wie diese Pläne ankommen, und zwar auf beiden Seiten der Oder.
Rund 1000 Lkw fahren laut Kostrzyns Bürgermeister NJ Kund täglich durch seine Stadt. Um die umzuleiten, hat er 20 Jahre lang verhandelt und geplant. Jetzt ist endlich der Bauantrag für die rund 9 Kilometer lange Umgehungsstraße eingereicht. Schon ab Anfang nächsten Jahres könnte es mit dem Bau losgehen. So möchte NJ Kund nicht nur die Lebensqualität seiner Stadt verbessern, sondern auch die wirtschaftlichen Verbindungen in den Westen stärken.
Wir befinden uns mitten in Europa auf Höhe von Berlin. Entlang der Oder gibt es lediglich 2 Grenzübergänge, die von schweren Lastkraftwagen befahren werden können. Das bedeutet fast 100 Kilometern keine Brücke, über die Fahrzeuge über 7,5 Tonnen rollen dürfen.
Die Umgehungsstraße soll 2029 fertig sein und an einer neuen Oderbrücke für den Autoverkehr enden. Ab 2031 könnten dann dort auch 40 Tonner über die Oder rollen, mit direkter Zufahrt auf die deutsche Bundesstraße 1. In Orten wie Manchno, die direkt an der B1 liegen, sorgen die polnischen Baupläne schon seit Jahren für Unruhe.
Unsere große Angst sind die LKWs. Und in Polen gibt es ein großes Industriegebiet. Wir haben gesehen, was da an LKWs fährt. Und wenn die hier langrauschen, sind wir verloren.
Man kann ja hier überhaupt nicht mehr wohnen. Man müsste wegziehen, man müsste die Häuser verkaufen. Aber die Häuser haben keinen Immobilienwert mehr.
Auch die Manchnoer wünschen sich eine Umgehungsstraße wie in Kostrzyn. Eine Entlastung ist vom Infrastrukturministerium aber nicht geplant. Die Behörde möchte so vermeiden, eine zur A12 konkurrierende Ost-West-Achse aufzubauen. In Manchnoer sind sich die Anwohner aber sicher, sollten Umgehungsstraße und Brücke erst einmal fertig sein, wird die B1 für viele Lkw-Fahrer zur Abkürzung Richtung Westen.
rbb24-Reporter Philipp Gerstner. Dass Kinder mit und ohne Behinderung schon früh ganz selbstverständlich miteinander spielen, das ist wichtig, auch für spätere Erfolge dann bei der Inklusion an Schulen zum Beispiel. Deshalb sind Feriencamps wie das in Joachimsthal direkt am Werbelinsee eine gute Sache. Hier verbringen gerade 100 Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung gemeinsam die Sommerferien. Immerhin eines der größten inklusiven Ferienlager Deutschlands. Antenne-Reporterin Eva Kirchner hat sich vor Ort umgeschaut.
Bunte, selbstgemalte Bilder mit Schriftzügen wie »Zeig deine Superkraft« oder »Gemeinsam sind wir heldenhaft« geben Hinweise darauf, dass hier ein besonderes Feriencamp stattfindet. So Christine Streiter, die Geschäftsleiterin des Allgemeinen Behindertenverbandes Brandenburg.
50% der Kinder und Jugendlichen haben eine Behinderung und 50% haben keine. Das heißt, wir haben einen inklusiven Rahmen, in dem Kinder auch mal merken, es ist auch normal, anders zu sein.
Das findet auch der 10-jährige Leo. Er ist inzwischen schon zum 4. Mal dabei und freut sich jedes Jahr auf dieses Ferienlager.
Weil es einfach spielen ist, mit Freunden hier Zeit verbringen.
Freunde, die eine Behinderung haben, doch das ist völlig egal, findet Leo.
Ja, ganz normal. Manchmal muss man ein bisschen gucken, wie man, dass man sie versteht, wegen diesem ganzen Gestotter. Aber ich verstehe sie schon ganz schön gut.
Ein gutes Miteinander, das auf Gegenseitigkeit beruht. Deshalb kommt auch Lukas immer wieder gern hierher.
Hier ist so toll, das Klima, viele Freunde gefunden. Wir machen Tagesausflüge, Sportspiele. Ja, das ist sehr, sehr schön.
Und dann erzählt er noch, dass er richtig abschalten kann von seiner Arbeit in den Potsdamer Oberlin-Werkstätten. Und genau darum geht es bei diesem inklusiven Feriencamp, das der Allgemeine Behindertenverband Brandenburg seit mehr als 35 Jahren organisiert und veranstaltet. Es soll Urlaub vom Alltag ermöglichen. Das geht aber nur dank vieler Helfer, betont Campleiter Matthias Lubk.
So ein Projekt ohne Ehrenamtliche wäre, glaube ich, finanziell nicht stemmbar. Wir haben ganz, ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Berufszweigen und das macht das Projekt so bunt.
Ein Projekt, das auch Bernd Gockel seit 5 Jahren begleitet. Der gelernte Krankenpfleger kommt dafür extra aus Hamm in Westfalen an den Werbelinsee. Hier, wo er, wie er selbst sagt, seinen alljährlichen Herzensurlaub verbringt.
Hier gibt es überhaupt keine Barrieren der Kinder. Das macht mir einfach Spaß, mit diesen jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist das, was mich hierhin bringt.
Vom inklusiven Feriencamp am Werbelinsee. Eindrücke waren das von Antenne-Reporterin Eva Kirchner. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.